herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Lehre über Engel. Ich mache eine Fortsetzung, da zum ersten Teil noch zwei interessante Fragen aufgetaucht sind, auf die ich hier näher eingehen werde. Die erste Frage war: Kann ich Engeln Befehle erteilen? Die kurze Antwort darauf lautet: Nein. In der Bibel gibt es keine Stelle, die Menschen ausdrücklich die Vollmacht gibt, Engeln Befehle zu erteilen. Alle Engel, außer natürlich den gefallenen Engeln, unterstehen der Befehlsgewalt von Jesus als dem Herrn der Heerscharen. Wie eine irdische Armee hat auch die himmlische Armee einen Oberbefehlshaber. In Jesaja 1,24 wird der Oberbefehlshaber als erstes Mal in der Bibel erwähnt. Darum spricht der Herr, Adonai. Der Herr, Yahweh, der Herrscher, der Mächtige Israels. Wehe, ich werde mich weiden an meinen Gegnern und Rache nehmen an meinen Feinden. Wie komme ich darauf, dass Jesus der Herr der Herrscher ist? Ich führe hier zwei Belegstellen an. Es gibt jedoch noch mehr dafür. Matthäus 28,18. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Das ist sehr viel Macht. Eben alle. Und dazu noch Offenbarung 19,11-16, wobei diese Stelle eindeutig von Jesus Christus spricht. Dann sah ich den Himmel geöffnet. Und es stand dort ein weißes Pferd. Und der, der auf dem Pferd saß, wird der Treue und Wahrhaftige genannt, weil er gerecht richtet und Krieg führt. Seine Augen waren wie Feuerflammen, und auf dem Kopf hatte er viele Kronen. Es stand ein Name auf seiner Stirn geschrieben, und nur er wusste, was dieser Name bedeutete. Er trug ein Gewand, das in Blut getaucht worden war, und sein Name ist das Wort Gottes. Die in weißes, reines Leiden gekleideten Heerscharen des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Mit ihm wird er die Völker schlagen. Er wird sie mit eisernem Stab regieren und er tritt die Weinpresse des schrecklichen Zorns des allmächtigen Gottes. Auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel stand folgender Titel geschrieben: König der König und Herr der Herren. Jetzt kommt noch ein Aber dazu. Wenn wir eine Prophetie von Jesus empfangen und sie aussprechen, also proklamieren, dann kann es klingen, als würden wir Engeln Befehle erteilen. Tatsächlich reagieren die Engel aber nicht auf uns, sondern auf Jesus, ihren Oberbefehlshaber. Jesus wiederum gebraucht unseren Mund, um seinen Willen zu verkünden. Das ist ein entscheidender Unterschied. Wir geben den Engeln keinen Befehl. Jesus tut es. Wir sprechen nur das aus, was er sagt. Da die Engel Gottes ständig mit dem Thron Gottes verbunden sind, reagieren sie nur auf seine Worte, auch wenn diese in diesem Fall durch uns ausgesprochen werden. Auf menschliche Befehle würden sie nicht reagieren. Ich finde, das ist sehr entlastend, denn wir sind nicht allwissend und unsere Erkenntnis ist auch nur Stückwerk. Darum bin ich dankbar, dass Jesus der Herr der Herrscher ist. Er allein gibt den Engeln ihre Befehle. Manchmal auch durch uns, seine Jünger. Die Idee, dass Christen Engel Befehle geben könnten, sogenannte Engelskommandos, findet sich nicht in der Bibel, sondern in späteren gnostischen oder esoterischen Lehren. Solche Lehren sind unbiblisch, da sie die Autorität Gottes umgehen. Kommen wir zur zweiten Frage, die gestellt wurde, bezüglich der Anbetung von Engeln. Ich habe in meinem ersten Vortrag über Engel gesagt, dass Engel nicht angebetet werden dürfen. Dazu gibt es einen interessanten Vers im Alten Testament. 2. Mose 34,14. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen. Denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Hebräisch El-Kana. Das Neue Testament bezeugt ganz klar, dass keine Engel angebetet werden dürfen. Doch im Alten Testament gibt es eine Ausnahme. Dort wurde ein ganz spezieller Engel angebetet. Die Bibelstellen als Beleg folgen gleich in meinem Vortrag. Um aufzuklären, dass hier kein Widerspruch vorliegt, muss ich mit euch tiefer in die Heilige Schrift einsteigen, nämlich in den Urtext der Bibel. Über diesen speziellen Engel stelle ich folgende Arbeitshypothese auf, dass er eine vormenschliche Inkarnation von Jesus Christus ist. Diese These werde ich dann im Laufe dieses Vortrags untermauern. Es gibt einige Theologen, die einen Hinweis auf die Präsenz von Jesus in Form von einem Engel des Herrn durchaus sehen. Allerdings gibt es hier keine einheitliche Auslegung. Wer an dieser Stelle noch tiefer einsteigen möchte, dem empfehle ich das Buch »Wer war bei Abraham zu Gast?« von Asher Intrater, einem messianischen Juden. Der Untertitel dieses Buches lautet »Die Erscheinungen Gottes in Menschengestalt in den hebräischen Schriften«. Dieses Buch war eine meiner Vorlagen, um dieses Seminar auszuarbeiten. Das Alte Testament wurde in Hebräisch verfasst und das Neue Testament in Griechisch und Aramäisch. Da ich keine der Sprachen kann, brauche ich demzufolge Hilfsmittel. Dank dem Internet gibt es gute sogenannte Interlinear-Übersetzungen. Oder heutzutage kann ich eine entsprechend formulierte Frage an die KI stellen. Was ist nun genau eine Interlinear-Übersetzung? Eine interlineare Übersetzung der Bibel ist eine Art von Übersetzung, die den ursprünglichen Text, in der Regel Hebräisch für das Alte und Griechisch für das Neue Testament, Zeile für Zeile mit einer wörtlichen Übersetzung in einer modernen Sprache kombiniert, meist Englisch. Diese Art der Übersetzung zeigt die Struktur und Grammatik des Originaltextes und ermöglicht es den Lesern, die Wörter und deren Bedeutungen im Kontext zu erfassen. In einer guten interlinearen Übersetzung der Bibel findet ihr typischerweise erstens den Originaltext. Der hebräische oder griechische Text wird oft in der oberen Zeile oder in einer Spalte dargestellt. Wörtliche Übersetzung. Direkt unter oder neben dem Originaltext wird eine wörtliche Übersetzung der einzelnen Wörter oder Phrasen angezeigt. Oftmals werden auch mehrere mögliche Übersetzungen des Wortes angegeben, da sich eine Sprache in eine andere Sprache oft nicht eins zu eins übersetzen lässt. Es sind meist mehrere Übersetzungen eines Wortes möglich, wobei sich die korrekte Übersetzung erst aus dem Kontext jeweils ergibt. Dann noch grammatikalische Hinweise. Manchmal werden auch grammatikalische Informationen oder Anmerkungen zu den Wörtern bereitgestellt. Interlineare Übersetzungen sind besonders nützlich für das Studium der Bibel, da sie es uns ermöglichen, die Sprache und den Stil des Originals besser zu verstehen. Oder aktuell, ihr könnt euch an eine KI wenden, indem ihr eine Übersetzung aus dem Urtext mit exakter Bedeutung der einzelnen Worte anfordert. Nun zur Folie 1. Genug der Theorie, wenden wir uns der Praxis zu. Zuerst zwei Links zu den interlinearen Übersetzungen, jeweils 1. Mose 1.1. Der Screenshot ist von BibleHub.com. Bei der BlueLetterBibel.org gibt es zusätzlich noch eine Vorlesefunktion für die einzelnen Worte in der ursprünglichen Sprache. Im Hebräischen liest man anders als bei uns von rechts nach links. Das ist wichtig zu wissen, wenn wir den hebräischen Urtext in der Bibel betrachten. Ein bekanntes Beispiel ist der erste Vers der Bibel. Englisch: In the beginning created God the heaven and the earth. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Im Hebräischen lautet dieser Satz, der erste Teil, Bereshit bara Elohim. Im Anfang schuf Gott. Also wie gesagt, ich kann kein Hebräisch. Sorry für meine Aussprache. Ein Wort hier ist besonders interessant. Elohim. Das Wort Elohim ist grammatikalisch Plural, wird aber in 1. Mose 1.1 mit einem Singularverb, bara gleich schuf, verwendet. Diese Kombination Pluralwort mit einem Singularverb ist einzigartig und verweist auf die Einheit, Gott, in Vielfalt. So deutet Elohim bereits auf das hin, was wir später als die Dreieinigkeit kennen, Vater, Jesus sein Sohn und Heiliger Geist. Ein weiterer Hinweis findet sich in 1. Mose 1,26. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleicht. Auch hier verwendet die Bibel im Urtext die Mehrzahlform uns. Das zeigt, schon am Anfang der Schöpfung handelt der dreieinige Gott gemeinsam. Weiter zur Folie 2. Besonderheiten beim hebräischen Alphabet. Wie schon ausgeführt, wird Hebräisch von rechts nach links gelesen. Und nicht nur das. Hebräische Bücher werden von hinten nach vorne gelesen. Solltest du mal eine Bibel in hebräischer Sprache in die Hand bekommen, sie beginnt auf der letzten Seite. Eine weitere Besonderheit ist, dass die hebräische Schrift nur aus 22 Konsonantenbuchstaben ohne Vokale besteht. Wie ihr auf der Folie sehen könnt, kommt erschwerend noch dazu, dass jedem Buchstaben des hebräischen Alphabets auch noch ein bestimmter Zahlenwert zugeordnet wird. Folie 3. Ich brauche hier einen wichtigen Exkurs, der Name Gottes im Alten Testament. Der hebräische Gottesname JHWH, auch Tetragramm genannt, ist der persönliche Bundesname Gottes, der Mose in 2. Mose 3, 14 bis 15 geoffenbart wurde. Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israels sagen: Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du den Söhnen Israels sagen: JHWH, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit. Und das ist meine Benennung, Anrufung, von Generation zu Generation. Dieser Name, JHWH, stand für Gottes Gegenwart, Treue und Nähe zu seinem Volk. Wie schon ausgeführt, wird Hebräisch von rechts nach links gelesen. Die hebräische Sprache kennt keine Vokale wie A, E, I, O, U und so weiter. Die Vokalisierung wurde erst zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert von den Masoreten, einer Schule von jüdischen Textgelehrten, eingeführt. Somit wären Yahweh oder auch Jehova eine Möglichkeit der gesprochenen Vokalisierung. Da mögen sich andere darum streiten. Ich bleibe in diesem Vortrag bei geschriebenen JHWH, gesprochen Yahweh, weil das, was ich euch zeigen möchte, nur aus dem Originaltext in Hebräisch hervorgeht. Ich komme gleich noch ausführlich dazu, warum der geoffenbarte Name Gottes Yahweh irgendwann nicht mehr ausgesprochen und daher die genaue Vokalisierung uns nicht überliefert wurde. Als ich den himmlischen Vater fragte, wie ich ihn ansprechen sollte, sagte er zu mir: Wenn du als Sohn bzw. als Tochter zu mir kommst, kannst du mich gerne Vater nennen. Ansonsten danke, dass du mich bei meinem geoffenbarten Namen Yahweh nennst. Die genaue Anzahl der weiteren Namen Gottes im Alten Testament variiert je nach Betrachtungsweise. Allgemein wird jedoch häufig von 70 bis über 100 verschiedenen Namen und Titel für Gott gesprochen. Wobei natürlich Yahweh der wichtigste, weil zuerst von Gott selber geoffenbarte Name ist. Weiter zur Folie 4. Warum verschwand der Name Gottes? Leider müssen wir uns in dieser Stelle darüber unterhalten, warum der Name Gottes, also Yahweh, aus unseren Übersetzungen verschwand und durch der Herr ersetzt wurde. Im babylonischen Exil stand Israel vor einer der größten Glaubenskrisen seiner Geschichte. Der Tempel war zerstört, Jerusalem niedergebrannt und das Volk Gottes war verschleppt worden und in die Gefangenschaft der Babylonier geraten. Im Land Babylons, wo Marduk, auch Bel gleich der Herr, als oberste Gottheit verehrt wurde, schien Yahweh völlig diskreditiert. Viele Juden begannen sich zu fragen, wenn Yahweh wirklich der Allmächtige ist, warum konnte er das alles nicht verhindern? Die Propheten, die Gott ihnen geschickt hatte, um ihnen das Gericht anzukündigen, denen hatten sie nicht zugehört bzw. sie ignoriert. Wie fatal. Zudem war in der Wahrnehmung der Babylonier der Gott Israels ein besiegter Gott und sein Volk entmachtet. Der Herr, der sein eigenes Heiligtum nicht schützen konnte. Aus dieser Mischung aus Scham, Angst und religiöser Verunsicherung entstand etwas, das später zur Tradition wurde. Man sprach den Namen Yahweh nicht mehr aus. Stattdessen ersetzte man ihn durch Adonai, der Herr. Doch Herr ist kein Name, sondern eine Anredeform. Wie man sagt, Herr Müller oder Herr Herbert. Mit Herr benennt man nicht die Person selbst, sondern spricht sie an. Der darauffolgende Name hingegen identifiziert jemanden eindeutig. Was ursprünglich als Ausdruck von Ehrfurcht gedacht war, wurde in Wahrheit zum Zeichen einer geistlichen Fluchtbewegung. Aus Angst vor der Lächerlichkeit im babylonischen Umfeld schwieg man über den Namen Yahweh, der einst Machtnähe und Bundestreue bedeutete. So wurde Yahweh zu Adonai. Und als Jahrhunderte später die griechische Übersetzung, nennt man Septuaginta, entstand, wurde daraus Kyrios, gleich Herr. In unseren deutschen Bibeln steht bis heute meistens der Herr, wo ursprünglich Yahweh stand. Ein stilles Echo jener Zeit, in der das Volk Gottes begann, den Namen des Lebendigen zu verschweigen, weil die Welt um sie herum ihn für schwach hielt. Ende des Exkurses zum Namen Gottes. Folie 5. Warum denke ich, es ist Jesus und nicht der Vater, dieser spezielle Engel? Meine Arbeitshypothese zu dem speziellen Engel, der im Alten Testament angebetet wurde, lautete ja, dass dies Jesus in einer vormenschlichen Form war. Dass es nicht der Vater sein kann, lässt sich leicht aus Jesu Aussage in Johannes 6, 46 ableiten. Nicht, dass irgendjemand den Vater je gesehen hat. Nur der eine, der von Gott kommt, hat den Vater gesehen. Mit dem einen, der von Gott kommt, ist Jesus natürlich selber gemeint. Bekräftigt wird dies durch Johannes 1, 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Und Matthäus 11, 27. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Es geht sogar noch tiefer mit 1. Johannes 4, 12. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Denkt mal darüber nach. Steigen wir noch tief in die Offenbarung von Jesus über sich selbst ein. Beginnen wir im Garten Gethsemane mit Johannes 18, 4 bis 6. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazaräer. Er spricht zu ihnen, ich bin es. Judas aber, der ihn überlieferte, stand auch bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen alle zu Boden. Im Griechischen steht hier ego eimi, wörtlich ich bin. Die Elberfelder übersetzt grammatisch korrekt mit ich bin es, aber der Ausdruck hier ist identisch mit dem göttlichen Selbstnamen aus 2. Mose 3, 14. Ich bin. Ich sehe darin eine bewusste Selbstoffenbarung von Jesus. Sein einfaches Wort ich bin löst bei den bewaffneten Männern eine übernatürliche Reaktion aus. Sie fallen unter der Kraft Gottes zu Boden. Weiter mit Offenbarung 1, 8. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Müsste korrekt übersetzt werden, ich bin das Alpha und das Omega, sagt oder spricht Yahweh Elohim, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Diese Stelle steht am Anfang der Offenbarung und identifiziert den Sprecher mit dem ewigen Gott selbst, der da ist und der da war und der da kommt. Das greift direkt auf 2. Mose 3, 14. Ich bin, der ich bin, zurück. Also auf denselben göttlichen Selbstnamen, den auch Jesus in Johannes 8, 58 auf sich anwendet. In Johannes 8, 58 steht, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Hier verwendet Jesus das göttliche Ich bin, ohne Zusatz. Eine weitere direkte Anspielung auf 2. Mose 3, 14. Fazit. Jesus Christus ist der Ewige, der sich schon im Alten Testament als Herr der Herrscher offenbarte. Der Engel des Herrn war somit die präexistente Erscheinung des Sohnes Gottes. Wobei ich Engel des Herrn mit Yahweh als Engel oder einfach Engel-Yahweh übersetzen werde. Folie 6. Wer war nur bei Abraham zu Gast? Anmerkung zur besseren Verdeutlichung in Bezug auf zum hebräischen Urtext habe ich JHWH, also Yahweh, in den Folien mit der Farbe Blau hervorgehoben. meist dazu noch ein zweites Wort in der Farbe Rot. 1. Mose 12,7 und Yahweh erschien dem Abram. 1. Mose 15,1 und das Wort Yahweh kam zu Abram in einer Vision. 1. Mose 17,1 und Yahweh erschien dem Abram. 1. Mose 18,1, da erschien ihm Yahweh bei den Eichenbäumen zu Mamre. Hinweis: Abram erhielt den Namen Abraham in 1. Mose 17,5. Ab da wird er Abraham genannt. Dort sagte Gott zu ihm: Man soll dich nicht mehr Abram nennen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ja, wer ist nun dieser ominöse jemand? Der Yahweh-Mann oder im Folgenden Engel Yahweh genannt, der im Alten Testament auftaucht. Damit ihr besser versteht, was ich euch mit dieser Geschichte von Abraham versuche zu verdeutlichen, empfehle ich euch, komplett 1. Mose Kapitel 18 zu lesen. Folie 7. Yahweh, also Jesus in Menschengestalt, erschien Abraham. Die atemberaubende Tatsache ist, dass Yahweh in Menschengestalt dem Abraham erschienen ist. Yahweh ist mit ihm und bespricht mit Abraham wichtige Themen. Zum Beispiel Gericht über Sodom und Gomorra. Und Yahweh erschien ihm, Abraham, bei den Terebinden von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde. 1. Mose 18, 1-2. Hier wird von drei Männern berichtet, zwei davon sind Engel. Das ergibt sich im weiteren Verlauf aus nachfolgender Bibelstelle. Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. 1. Mose 19,1. Das Neue Testament bestätigt, dass Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn, also Jesus, und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus spricht zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Johannes 8, 56 bis 59. Fazit: Die Bibel zeigt uns ein erstaunliches Geheimnis. Schon Abraham begegnete Yahweh, dem Herrn selbst, in Menschengestalt. Der allmächtige Gottes kam zu ihm, saß bei ihm, aß mit ihm und offenbarte ihm seinen Plan. 1. Mose 18. Zwei der Besucher waren Engel, der dritte war niemand anderes als der präexistente Christus. Jesus selbst bestätigt das später: Abraham sah meinen Tag und freute sich. Johannes 8, 56. In dieser Begegnung gab Gott Abraham und Sarai neue Namen: Abraham und Sarah. Ein Zeichen des Bundes und der neuen Identität, die aus Gottes Gnade entsteht. 1. Mose 17. Gott rief Abraham nicht nur in eine Verheißung hinein, sondern in eine Beziehung, die auf Vertrauen, Nähe und Anbetung gründet. Abraham begegnete also dem Herrn persönlich und seine Reaktion war Anbetung. Dieses Niederbeugen war nicht eine bloße Ehrerbietung, sondern Ausdruck echter Herzenshingabe. Er sah Jeschua, Jesus, den Sohn Gottes, lange bevor dieser Mensch wurde. Fazit: Auch wir sind eingeladen, Gott nicht nur aus der Ferne zu kennen, sondern ihm persönlich zu begegnen. Durch Jesus Christus. Derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Hebräer 13,8. Wie Abraham ruft Gott auch uns in eine neue Identität, in einen Bund der Liebe und Gnade. Er will, dass wir seine Gegenwart erleben, seine Stimme hören und ihn mit Vertrauen und Anbetung antworten. So wie Abraham seinen Herrn sah, können auch wir lernen, mit geöffneten Augen des Herzens zu leben, bereit, Jesus mitten in unserem Alltag zu begegnen. Weiter zur Folie 8. Nachdem der Yahweh-Mann, wenden wir uns dem Engel Yahweh zu. Als erstes die Begegnung von Sarais Magd Hagar mit diesem speziellen Engel. Bitte hierzu wieder die farbliche Hervorhebung in der Folie beachten. Und der Engel Yahweh fand sie bei der Wasserstelle in der Wüste, 1. Mose 16,7. Und sie nannte Yahweh, der mit ihr sprach, Gott, der mich sieht, 1. Mose 16,13. Wie im ersten Teil ausgeführt, gibt es viele Engel. Manche davon haben Begegnungen mit Menschen. Aber es gibt daneben auch diese Gestalt, genannt Engel Yahweh. Sie spricht als Gott in erster Person und wird auch Yahweh genannt. Dieser selbe Engel begegnet Abraham in einer dramatischen Situation, als er seinen Sohn Isaak opfern wollte. Aber der Engel Yahweh rief ihn, also Abraham, vom Himmel. 1. Mose 22,11. Und er sagte, bei mir selbst habe ich geschworen, sagt Yahweh. 1. Mose 22,17. Wie immer, bitte diese Bibelstelle im Kontext, also im Zusammenhang, zu lesen. Dann wird es klarer, was ich euch weitergebe. Dem Urtext folgend wäre an dieser und anderen Stellen statt Engel des Herrn die bessere Übersetzung Gott als Engel oder noch besser Jesus als Engel. Warum ich Yahweh als Jesus übersetze und nicht als himmlischer Vater, habe ich schon vorher ausdrücklich dargelegt. Jesus in Gestalt eines Engels redet also nicht über Gott, sondern als Gott. Er offenbart das Herz des Vaters, voller Barmherzigkeit, voller Fürsorge. Fazit: Wie Hagar erleben wir einen Gott, der uns sieht, der uns kennt und uns in unserer Not begegnet. Wie Abraham erfahren wir, dass Gott in unseren Prüfungen gegenwärtig ist und seinen Bund der Liebe bestätigt. Der Engel Jahwe ist Jesus, der uns in menschlicher Form, in menschlicher Gestalt begegnet, der uns ansieht, uns versteht und uns neue Hoffnung schenkt. Sein Blick verändert alles. Wir sind nicht übersehen, sondern von ihm tief geliebt. Gehen wir weiter zu Folie 9. Wen sah der Patriarch Isaak? Diese Erscheinung des Engel Yahweh aus 1. Mose 22,11. Da rief ihm der Engel Yahweh vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er sagte: Hier bin ich, wurde von Abraham und Isaak als eine Erscheinung Yahwehs verstanden. Siehe 1. Mose 22,14. Auf dem Berg wird Yahweh erscheinen. 1. Mose 22,14. Und hier noch zwei weitere Bibelstellen, als Yahweh dem Isaak erschien. Dann erschien ihm Yahweh. 1. Mose 26,2. Und Yahweh erschien ihm in dieser Nacht. 1. Mose 26,25. Dieses Bewusstsein wurde von Isaak und Abraham sicher an seinen Sohn Jakob weitergegeben. Jakob erlebte mehrere Begegnungen mit dem Gott in Gestalt eines Menschen. Das erste Mal geschah es, als Jakob vor seinem Bruder Esau flüchtete. Gehe ich gleich noch näher darauf ein. Fazit: Glaube muss von Generation zu Generation weitergegeben werden. Jedoch braucht jeder von uns eine persönliche Offenbarung von Gott bzw. Begegnung mit ihm. Der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs ist derselbe, der auch uns begegnen will. Jesus, der sich schon im alten Bund als Yahweh offenbarte, ruft uns in dieselbe Tiefe der Gemeinschaft, in der unsere geistlichen Väter und Mütter lebten. Glaube basiert nicht auf intellektuellem Wissen und ist auch keine Theorie, sondern eine Einladung zu einer echten Beziehung, zu einem Leben, in dem Gott real erfahrbar ist, mitten im Alltag. Folie 10. Wer begegnete Jakob im Traum? Die erste Begegnung mit Yahweh findet statt, als Jakob vor seinem Bruder Esau flüchtet. In einem Traum sieht er eine Leiter zwischen Himmel und Erde. Darauf steigen Engel auf und ab. Wichtig ist, wen er am Kopfende gesehen hat. Und siehe, Yahweh stand an ihrem Kopfende und sagte: Ich bin Yahweh, der Gott Abrahams, deines Vaters und der Gott Israels. 1. Mose 28,13. Jesus selbst nimmt Bezug auf diese Begegnung mit Jakob im Johannes 1,51 und er, Jesus, spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen über dem Menschensohn. Im Anschluss an diesen Traum errichtet Jakob eine Steinsäule, salbt sie mit Öl und schwört Gott einen Eid. Er nennt den Ort Bethel, Haus Gottes. In der zweiten Begegnung stellt die Bibel klar, wer ihm da erschienen ist. Dann sprach der Engel Gottes zu mir im Traum: Jakob. Und ich sagte: Hier bin ich. 1. Mose 31,11. Ich bin der Gott von Bethel, wo du die Säule gesalbt hast, wo du mir geschworen hast. 1. Mose 31,13. Fazit: Jakobs Begegnung mit Yahweh gleich Jesus zeigt, dass er selbst die Verbindung zwischen Himmel und Erde herstellt. Mitten auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, in seiner Unsicherheit, erkennt Jakob: Gott ist da. Im Traum sieht er die Leiter, auf der Engel auf- und niedersteigen. ein Bild, das Jesus später auf sich selbst bezieht. Er ist die lebendige Leiter, durch die der Himmel offen ist und Gottes Gegenwart allen Menschen zugänglich wird. Als Zeichen seiner Begegnung errichtet Jakob eine Steinsäule, salbt sie mit Öl und nennt den Ort Bet-El, Haus Gottes. Für uns bedeutet das, wer Jesus begegnet, erfährt, dass Gott mitten im Leben gegenwärtig ist. Diese Begegnung ruft zu Dankbarkeit, Hingabe und einem Leben auf, das selbst zum sichtbaren Ort, Manifestation genannt, seiner Gegenwart wird. Weiter zur Folie 11. Mit wem rang jetzt Jakob? Zur Verdeutlichung eine kurze Rückblende auf 1. Mose 31,11. Und der Engel von Gott sprach im Traum zu mir, Jakob, und ich sagte, hier bin ich. Und weiter mit Vers 13, ich bin der Gott von Bet-El, wo du einen Gedenkstein gesalbt, wo du mir ein Gelübde abgelegt hast. Mach dich jetzt auf, zieh aus diesem Land und kehr zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Versteht ihr diese schockierende Aussage hier? Hier behauptet ein Engel, er wäre Gott. Der Engel erscheint Jakob als ein Botschafter, Gesandter. Und dann sagt dieser Engel, ich bin Gott. Ich bin der Gott Abrahams und Isaaks. Das ist Jakobs direkte Verwandtschaft. Ich bin also der, den du in deiner ersten Vision gesehen hast. Diese Gestalt, dieser Gott-Mensch-Engel, ist derselbe, den Abraham, Isaak und Jakob ihren Gott nannten. Was in der Bibel geschrieben steht, beschreibt, was sie von Gott wussten, an was sie glaubten und wie sie ihn persönlich erlebten. Die dritte Erscheinung, die Jakob dann sah, forderte den Glauben noch mehr heraus. Hier ringt ein ominöser Mann mit Jakob, verletzt und segnet ihn. Dann blieb Jakob alleine zurück und ein Mann rang mit ihm bis zur Morgenröte. 1. Mose 32,24. Diesmal war es kein Traum, denn aus einem Traum hätte Jakob wohl keine Verletzung hervorgetragen. Da Jakob den geheimnisvollen Mann nicht loslässt, bis er ihn segnet, hat er offensichtlich begriffen, mit wem er gerungen hat. Und Jakob nannte den Ort Peniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und mein Leben wurde bewahrt. 1. Mose 32,20. Fazit. Der Engel, der offensichtlich Jesus ist, zeigt uns, dass Gott kein ferner, auf einem Thron weit weg sitzender Gott ist, sondern ein naher Begleiter, einer, der durchaus auch mit uns ringt, was manchmal auch schmerzhaft sein kann. Der mit uns spricht und uns segnet. Heute bedeutet das, Jesus begegnet jedem Menschen auf persönliche Weise, im Traum, im Gebet, in Krisen oder im Ringen mit sich selbst. Und wer sich auf diese Begegnung einlässt, geht für immer verändert daraus hervor. Kann ich bezeugen. Folie 12. Und um Mose, mit wem redet er? Nach 40 Jahren Exil in der Wüste erlebte Mose mit 80 Jahren die erste Begegnung mit dem Engel Jahwe in der Wüste. Und der Engel Jahwes erschien ihm in einer Feuerflamme aus der Mitte des Busches. 2. Mose 3,2. Mose erlebt hier nicht eine Begegnung mit einem Busch, der brennt und doch nicht verbrennt. Der brennende Dornbusch bildet sozusagen nur die Kulisse für die Begegnung mit dem Engel Jahwes. Leicht zu übersehen ist die Wendung »erschien ihm«. Sie ist im Hebräischen die gleiche wie bei allen Erscheinungen, die Abraham von Jahwe hatte. Wenden wir uns als nächstes der Überquerung von Mose mit dem Volk Israel durch das Rote Meer zu. Wiederum erscheint der Engel Jahwe in Feuer und Herrlichkeit. Und Jahwe ging des Tages in einer Wolkensäule vor ihnen her. 2. Mose 13,21. Ja, was das nur Jahwe oder Engel Jahwe? Aufklärung gleich in 2. Mose 14,19. Gehen wir dazu zur Folie 13. Was war denn das für eine Wolkenfeuersäule? Und der Engel Gottes, der vor dem Lager Israels herging, bewegte sich und ging hinter sie. Auch die Wolkensäule ging von vorne weg und stand hinter ihnen. 2. Mose 14,19. Und dann? Und Jahwe schaute heraus aus das Lager Ägyptens, aus der Feuer- und Wolkensäule. 2. Mose 14,24. In der gleichen Erscheinung beschreiben diese drei Verse eine Gestalt, welche Israel beschützt und leitet, indem sie ihre Position hin und her bewegt. Diese Gestalt reist innerhalb der Feuer- und Wolkensäule mit dem Volk Israel in der Wüste. In 2. Mose 23 wird sie Jahwe genannt, in 2. Mose 14,19 wird sie Engel Gottes genannt und in 2. Mose 14,24 wird sie wieder Jahwe genannt. Diese Gestalt handelt in einer Säule aus Feuer und oder Wolke und wird gleichzeitig Engel und Gott genannt. Also haben wir es hier wieder mit Jesus in seiner vormenschlichen Erscheinung zu tun. Folie 14. Ein kleiner Exkurs wieder. Warum dachten die Israeliten, wer Gott sieht, muss sterben? Den Israeliten war bewusst, dass Gott heilig ist und keine Sünde neben sich dulden kann. Gottes Wesen ist so rein, heilig und feurig, dass alles Unreine, Vergängliche oder Sündhafte in seiner unmittelbaren Gegenwart nicht bestehen kann. Dass dies keine willkürliche Angst vor einer Begegnung mit Gott ist, zeige ich anhand von 4 Bibelstellen. 2. Mose 33, 20, Gott sprach zu Mose, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Richter 13, 22, Manoach, das war der Vater Simsons, sagte nach einer Begegnung mit dem Engel Jahwes, wir müssen gewissentlich sterben, denn wir haben Gott gesehen. 1. Mose 32, 31, Jakob sagt nach dem Ringen, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und mein Leben wurde bewahrt. Jeremia 6, 5, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Und meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Wie ich schon dargelegt habe, sahen Mose, Manoach, Jakob und Jesaja Jesus als Jahwe. Das war dank der Gnade Gottes möglich. Den Vater zu sehen wurde erst dann möglich, nachdem Jesus am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben ist. Damit sind wir in Christus mit ihm gekreuzigt gestorben und begraben. Und natürlich auch mit ihm wieder auferstanden. Nun kann uns der himmlische Vater in Christus ansehen. In Christus sind wir heilig und ohne Sünde. Somit ist das kein Widerspruch mehr. Fazit: Die Israeliten fürchteten zu Recht die unmittelbare Gegenwart Gottes, denn seine Heiligkeit lässt keine Sünde bestehen. Doch was einst Trennung bedeutete, wurde durch Jesus Christus zur Brücke. Durch sein Opfer am Kreuz können wir heute ohne Furcht, aber mit Ehrfurcht bitte, vor Gott treten. In Christus sind wir gereinigt, angenommen und geliebt. Wir können das Angesicht des Vaters sehen, weil er in uns sein eigenes heiliges Werk erkennt. Was früher unmöglich war, ist heute unsere größte Hoffnung und Freude, Gott zu begegnen. Nicht zum Tod, sondern zum Leben, zum Auferstehungsleben. Folie 15. Wer schrieb die 10 Gebote? Beginnen wir mit einer Party zwischen Himmel und Erde. Und Mose, Aaron, Nadab und Abihu und 70 Älteste Israels stiegen hinauf. Und sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen war wie eine Fläche, gearbeitet von Saphir, und sie war wie der Himmel in ihrer Klarheit. Aber an die Edlen des Volkes Israels legte er nicht Hand. So sahen sie Gott und sie aßen und tranken. 2. Mose 24, 9-11. Nicht Hand anlegen bedeutet in diesem Zusammenhang, Gott brachte sie nicht um. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Wiederum der Engel Jahwe. Mose war am längsten mit dem Engel Jahwe zusammen. 2 mal 40 Tage. Und Jahwe sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, so wie ein Mann mit seinem Freund spricht. 2. Mose 33, 11. Und wenn ich den Gunst in deinen Augen gefunden habe, zeige mir deine Wege und ich werde dich erkennen. 2. Mose 33, 13. Mein Angesicht wird mit dir gehen und ich werde dir Ruhe geben. 2. Mose 33, 14. Kommen wir zu den 10 Geboten in der korrekten Übersetzung aus dem Urtext. 2. Mose 31, 18. Und er gab Mose, als er mit ihm auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, die 2 Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes, Elohim. Hier steht Elohim, also Gott, nicht Jahwe. Der Kontext zeigt aber, dass Jahwe als Sprecher gemeint ist. Vergleiche 2. Mose 31, 1 und 31. 2. Mose 34, 1. Und Jahwe sprach zu Mose, hau dir 2 steinerne Tafeln, wie die ersten waren, und ich werde auf die Tafeln schreiben die Worte, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast. Hier steht ausdrücklich Jahwe, der Eigenname Gottes, also nicht der Herr, sondern Jahwe selbst sagt, dass er die Worte auf die 9 Tafeln schreiben wird. Fazit, präzise formuliert. In 2. Mose 31, 18 heißt es, die Tafeln seien mit dem Finger Elohims beschrieben worden, also von Gott selber. In 2. Mose 34,1 spricht Jahwe direkt und sagt, ich werde die Worte schreiben. Der Text macht damit klar, Jahwe selbst, also der Gott Israels, ist der Autor der 10 Gebote. Fazit. Die 10 Gebote stammen direkt von Jahwe, dem Gott Israels. Er selbst schrieb sie mit seinem Finger auf die steinerne Tafel und übergab sie Mose. Engel begleiteten dieses gewaltige Ereignis als himmlische Zeugen, während Jahwe in Gestalt des Engels, also Jesus, mit Mose von Angesicht zu Angesicht sprach. Damit steht fest, das Gesetz kommt nicht aus menschlicher Quelle, sondern aus der Gegenwart Gottes selbst, heilig, unveränderlich und ewig gültig. Weiter zu einer wichtigen Folie, Mose und die Herrlichkeit Jahwes. Wenn dein Angesicht nicht mit uns geht, so bringe uns nicht hinauf von hier. Zeige mir deine Herrlichkeit. 2. Mose 33, 15 und 18. Nun schafft der Engel Jahwe Klarheit für Mose. Du kannst mit mir wie mit einem Freund sprechen und mein Angesicht sehen, wenn ich meine Herrlichkeit ablege. Oder du kannst mit mir von Angesicht zu Angesicht aus nächster Nähe sprechen, wenn ich meine Herrlichkeit trage. Doch in diesem Fall wird meine Herrlichkeit entweder von einer Wolke bedeckt sein oder du kannst mich von hinten sehen. Warum? Weil niemand mein Angesicht in all seiner Herrlichkeit sehen kann. Das bringt ihn um. 2. Mose 33, 20. Du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und leben. Es gab für die Patriarchen bzw. Mose, Josua im Alten Testament nur zwei Möglichkeiten, den Engel Jahwe zu sehen. Entweder er legte seine Herrlichkeit ab und erschien als Mensch, oder seine Herrlichkeit wurde von einer Wolke bedeckt, weit weg, oder er erlaubte Mose, ihn von hinten zu sehen. Im Gegensatz zu uns heute, die wir Jesus nachfolgen. In 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie vom Herrn, dem Geist. Paulus erklärt hier, dass jeder, der Christus anschaut, also in einer echten Beziehung mit ihm lebt, durch die Herrlichkeit von Jesus innerlich verwandelt wird. Diese Verwandlung ist ein geistlicher Wachstumsprozess, der immer mehr Anteil an der Herrlichkeit Jesu schenkt. Von einer Stufe göttlicher Herrlichkeit zur nächsten. Was für eine Gnade und eine Chance, die wir in Christus haben. Fazit. Mose durfte Jahwe begegnen, doch er konnte seine volle Herrlichkeit nicht ertragen. Gottes Gegenwart war für ihn nur verhüllt oder in menschlicher Gestalt sichtbar. Heute jedoch leben wir in einer neuen Wirklichkeit. In Christus dürfen wir die Herrlichkeit des Herrn mit aufgedecktem Angesicht anschauen. Der Heilige Geist verwandelt uns Schritt für Schritt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Was einst trennte, verbindet uns jetzt. Die Herrlichkeit, die Mose nur aus Ferne sah, lebt heute in uns. Folie 18. Gideon begegnet dem Engel Jahwe. Richter 6, Vers 11. Und der Engel Jahwe kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra, die Joas gehörte, dem Abiesriter, und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Vers 12. Da erschien ihm der Engel Jahwe und sprach zu ihm, Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Vers 14. Da wandte sich Jahwe zu ihm und sprach, geh hin, in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Vers 22. Als nun Gideon sah, dass der Engel Jahwe war, sprach er, ach Herr Jahwe, ich bin verloren, denn ich habe Jahwe als Engel von Angesicht zu Angesicht gesehen. Vers 23, aber Jahwe sprach zu ihm, Friede dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Vers 24, da baute Gideon für Jahwe dort einen Altar und nannte ihn Jahwe Shalom. Das heißt, Jahwe ist Frieden. Zusammenfassung. In Richter 6, 11 bis 12 erscheint Jahwe als Engel, Maach Jahwe. In 14 und 23 spricht dann ausdrücklich Jahwe selber. Gideon erkennt folgerichtlich in Vers 22, dass er Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Dennoch bleibt er am Leben. Jahwe spricht Gideon Frieden zu. Fazit. Gideon begegnet Gott in einer Zeit der Angst und Unterdrückung. Während er sich versteckt und versucht, den Weizen vor den Feinden zu retten, erscheint ihm der Engel Jahwe und nennt ihn tapferer Held. Gott sieht in Gideon nicht den Verzagten, sondern den, der in seiner Kraft handeln soll. Jahwe selbst spricht, habe ich dich nicht gesandt? Eine zusätzliche göttliche Berufung und Bevollmächtigung. Als Gideon erkennt, dass er Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, erschrickt er. Doch Jahwe spricht, Frieden, fürchte dich nicht. Diese Begegnung verwandelt Gideon. Aus Furcht wird Glaube, als Schwäche Mut. Er baut einen Altar und nennt ihn Yahweh Shalom, der Herr ist Frieden. Für Christen heute zeigt Gideons Geschichte, Gott begegnet uns nicht, weil wir stark sind, sondern um uns stark zu machen. Er ruft uns mitten in unserer Schwachheit, spricht Frieden in unserer Angst und sendet uns, seine Kraft im Alltag sichtbar zu machen. Fazit vom Teil 2 meines Vortrages. Kenne ich Gott nur aus zweiter oder dritter Hand oder erlebe ich ihn persönlich, so wie Abraham, Mose, Josua oder Gideon? Die Gegenwart Gottes verändert. Sie verwandelt uns in sein Ebenbild, in seine Herrlichkeit. Doch wie wichtig ist mir diese Gegenwart wirklich? Kann ich noch gut ohne sie auskommen? Ich kann's nicht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16,7b. Gott beruft keine perfekten Menschen. Abraham log und gab zweimal seine Frau als seine Schwester aus, um Schwierigkeiten zu vermeiden. Isaak tat dasselbe, als er wegen einer Hungersnot zu den Philistern floh. 1. Mose 26, 7-11. Jakob täuscht und betrog. Mose lebte als Mörder im Exil und Gideon versteckte sich aus Furcht vor seinen Feinden. Doch genau diese Menschen wählte Gott, um seine Macht und Treue sichtbar zu machen. Gottes Berufung braucht Geduld und Beharrlichkeit. Abraham war 100 Jahre alt, bis der verheißene Sohn Isaak geboren wurde. Mose war 80, als Gott ihn zu einer 40-jährigen Wüstenreise berief. Darum, prüfe dein Fundament. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Lukas 14, 28-30. Gott sucht heute Menschen, die sich ganz auf ihn einlassen, nicht die Starken, sondern die Bereiten. Wer sich ihm öffnet, erfährt, dass seine Gegenwart Kraft schenkt, Geduld wirkt und aus Schwachheit Stärke macht. Im Anhang der PowerPoint-Folien findet ihr eine Referenzliste der göttlichen Erscheinung im hebräischen Urtext des Alten Testaments. Im Begleittext findet ihr auch einen Download-Link und Empfehlungen für Bücher. Vielen Dank, dass ihr euch meinen zweiten Vortrag über Engel angesehen bzw. angehört habt. Gott segne euch und wir sehen uns wieder.